Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Servus, grüezi und hallo. Willkommen zurück auf dem Dachboot. Wir sind Drinnis, der Podcast aus der Comedy-Podcast aus der Komfortzone, sollte man noch dazu sagen. Ja. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind wieder da, wir haben uns wieder eingefunden auf dem Dachboden und mit uns einige Dutzend Krähen und andere Vögel, die sehr laut sind. Aber wenn ihr sie hört, dann ist es so. Flora und Fauna sind ja einfach da, ne? Das muss man akzeptieren.
Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Chris. Ich bin auch da.
Und
ich glaube, man hört die Vögel nicht auf der Aufnahme,
okay. Aber
es ist auch wurscht.
Aber selbst wenn, also.
Vielleicht können wir einfach so ein bisschen Krähen-Sounds einspielen. Warum haben Krähen eigentlich so, warum haben Krähen so ein schlechtes Image? Die haben ein schlechtes Image, oder?
Ja, weil sie so pechschwarz sind.
Ich habe früher Krähen oft beobachtet als Junge.
Okay.
Und dann habe ich gesehen, wie sie Walnüsse geknackt haben. Die haben die genommen in Schnabel und dann sind sie hochgeflogen und einfach fallen gelassen auf einen Straßenboden, auf einen Teerboden.
Haben die denn die Walnüsse her?
Ich weiß es nicht.
Hä?
Ich weiß nicht, wo es die gibt.
Haben die sie geklaut bei Leuten?
Ich nehme an, aus dem Supermarkt.
Im Angebot.
Aber das fand ich ganz klug, weil die haben zu wenig Kraft offensichtlich, lassen sie einfach von 100 Meter Höhe, 50 Meter Höhe fallen.
Das ist mega klug. Da frage ich mich auch, wer war die erste Krähe, die das rausgefunden hat? Also die hat wahrscheinlich aus Versehen mal eine Nuss runterfallen lassen.
Ja.
Und dann ist sie runtergeflogen, sie zurückgeholt und hat gemerkt, oh, jetzt ist sie offen.
Sie hat sie aus Versehen runterfallen lassen und dann haben alle gesagt, wow, bist du klug? Und dann die Krähe, warum? Ach so, ja, habe ich absichtlich gemacht.
Ja, und dann hat sich das rumgesprochen wie ein Lauffeuer bei den Krähen International, dass sie die Nüsse einfach fallen lassen müssen.
Ja.
Ja, finde ich cool. Kluge Tiere.
Ich frage mich, wie menschlich sind eigentlich Vögel? Das ist jetzt eine offene Frage, ist immer gefährlich.
Bitte, gleich schreiben wieder die BiologInnen.
Nein, ich google das gleich, aber ich möchte mich mit dir drüber unterhalten.
Das ist eine rhetorische Frage,
das ist eine rhetorische
oder?
Frage. Im Internet sind alle Fragen rhetorisch. Und ich habe mich gefragt, also vorhin, als ich hochgekommen bin, jetzt schreien die so. Und ich bin heute mit Halsschmerzen aufgewacht, weil es wieder durchs Schlafzimmer irgendwie gezogen hat. Ich denke mir so, haben die Tiere, auch Vögel, auch andere Tiere, auch so alltägliche.
So wie Wehwehchen.
Ja, so wie Wehwehchen. So Rücken irgendwie, was verklemmt, zu stark, das Regal angelupft.
Steifen Hals.
Oder Sodbrennen, so viel Brot gegessen, ja sowas.
Oder mal so ein Bein eingeschlafen, ein Flügel vom Vogel.
Ja, genau.
Oh, scheiße, fällt der erstmal aus dem Nest.
Haben Vögel Sodbrennen?
Es würde mich nicht wundern. Ich habe gestern erst wieder gelesen, dass man keine Enten im Park füttern sollte. Weil die erstens das Brot gar nicht vertragen, zweitens gar nicht drauf angewiesen sind und drittens auch noch das Wasser kippt, wenn das Brot, die Brotreste im See landen.
Ja, habe ich auch gelesen.
Also einfach das Schlimmste, was man tun kann, ist Enten füttern, wo man immer denkt, man fühlt sich wie eine heilige Person. Man tut jetzt was für die Umwelt, für die Tiere, die armen Enten, die im Winter nichts zu essen haben und dabei könnte man eigentlich nichts Schlimmeres machen.
Das Brot quillt auf dem Wagen und ich habe Angst, dass die jetzt reihenweise Enten explodieren, Herr Aachener Weiher.
Explodierende Enten am Aachener Weiher. Ja, wenn die Leute weiter so Enten füttern, dann ist es wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich, dass wir das irgendwann mal sehen, wie eine Ente explodiert.
Also in Zukunft werde ich einfach das Brot essen, was da rumliegt. Also wenn jemand anfängt, so Brotkrümel so schmeißen, dann lege ich mich hin, auf allen Vieren.
Das ist das Selbstloseste, was sie je getan hat. Apropos im Park auf allen Vieren, da fällt mir was ein. Wir gucken gerade eine Serie, die schon sehr alt ist, die ist aber irgendwie an uns vorbeigegangen. Leider, muss man sagen. Aber dafür haben wir jetzt große Freude, weil wir sie zum ersten Mal sehen. Das Thema hatten wir auch schon mal.
Ja.
Die Brücke von, ich glaube, Dänemark, Schweden und Deutschland.
Ja,
die Kooperation.
ZDF durfte auch noch mitmachen.
ZDF durfte auch noch zwei Sätze schreiben im Drehbuch, die dann von Deutschland handeln, aber wirklich nur so am Rande. Und das ist eine sehr gute Kriminalserie.
Was mir gefällt, 4 Staffeln. Und das ist doch das Schönste überhaupt, wenn eine Serie nicht nur 1 oder 2 Staffeln hat, sondern 4 oder im besten Fall 8 oder 15 Staffeln. Das ist das beste Gefühl, wenn man jetzt sieht, okay, ich mag eine Serie, ich habe 2, 3 Folgen geguckt, das sagt mir zu und dann guckt man, wie viele Staffeln gibt und dann steht da einfach 23 Staffeln und man weiß, man hat noch 4 Jahre.
So schön,
man hat noch 4 Jahre daran zu
beißen. Das gibt einem inneren Frieden, wirklich.
Genau.
Deswegen immer Serien erst 5 bis 10 Jahre nach dem Hype gucken. Wenn alles fertig ist, dann könnt ihr es so durchbingen.
So wie ich Game of Thrones vorletztes Jahr geguckt. Ich habe die besten Meme-Ideen einfach alle 10 Jahre zu spät.
Ja, dasselbe
mit Sopranos.
Das kann man dann leider nicht mehr machen.
Ich glaube, als nächstes gucke ich The Wire. Da bin ich dann 20 Jahre zu spät mit meinen geilen Memes.
Ja, auf jeden Fall. Da gab es eine Szene in dieser Kriminalserie, wo ein potenzieller Mörder im Park gefasst werden sollte. Er wurde dorthin...
Achtung, Spoiler. Spoilergefahr.
Ja, ich werde es jetzt nicht...
Gut, dass ein Mörder gesucht wird
im
Park.
Ein potenzieller Mörder.
Krimi ist jetzt nicht so ein großer Spoiler.
Genau, und er kommt zu einem Treffpunkt im Park und die Polizei hat ein großes Aufkommen im Park arrangiert. Und zwar lauter ZivilpolizistInnen, die sich quasi tarnen als ahnungslose PassantInnen. Es gibt zum Beispiel das verliebte Pärchen auf der Bank, den Jogger, die Frau mit dem Hund, also alle möglichen Radfahrer gibt's glaube ich auch. Also die komplette Range an ZivilpolizistInnen ist da, um quasi, wenn er dann kommt, Zugriff zu machen. Und da habe ich mich gefragt, das gibt ja so viele Facetten von verdeckten Ermittlungen. Da habe ich mich gefragt, welche Art von ZivilpolizistInnen wären wir?
Also welche Figur verkörpern wir? Ja. Es gibt auch die Person, die im Park mit dem Rechen so das Laub zusammenschart.
Ja.
Vom Parkgärtner. Da sehe ich mich so ein bisschen. Weil ich habe den Eindruck, wenn man da so konzentriertes Laub zusammen macht, da hat man auch eine Ausrede, falls man einen Mörder dann verpasst.
Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn ich in einem deutschen Park einen Gärtner sehe, der das Laub zusammenfickt, da bin ich schon direkt alarmiert, weil es kann eigentlich nicht sein. Also in der Schweiz, ja, da wird permanent das Gras irgendwie auf einen Millimeter geschnitten, aber in Deutschland, da wird der Park sich selber überlassen. Da kannst du froh sein, wenn du da nach einem Jahr nicht irgendwie in der Matschgrube sitzt. Also das finde ich schon sehr verdächtig. Ich habe mich sehr gut mit der Frau mit den Hunden identifiziert, weil ich habe mir vorgestellt, wenn es dann tatsächlich zum Zugriff kommt, ich will jetzt nicht spoilern, was da passiert, aber wenn es dann zum Zugriff kommt, musst du ja trotzdem blitzschnell reagieren und quasi den irgendwie mit deiner Knarre bedrohen und entwaffnen und sowas. Und wenn du halt die Hunde hast und mit denen rumläufst, hast du halt immer eine gute Ausrede, dass du halt nicht so schnell sein kannst, weil ich könnte, glaube ich, gar nicht so schnell reagieren. Ich musste mich um die Fifis kümmern.
Ich frage mich, wie weit darf man es da als Polizist in treiben mit Requisiten? Also wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt, ich bin die Hundefrau, der Hundemann, ich muss das verkörpern, ich brauche mindestens 3 Hunde. Mindestens 400, weil ich bin Hundesitterin und ich muss es verkörpern. Mit einem Hund geht das nicht, Leute. Ich kann nicht meine Nachbarin nur fragen. Ich brauche 4 Hunde.
Wo holt sich die Polizei denn die Hunde?
Ja, so, weiß nicht.
Die wird ja keine Polizeihunde nehmen, dann kannst du ja nicht mit 5 Schäferhunden da aufkreuzen. Musst du ja zum Tierheim oder was, sie die ausleihen?
Nein, die haben doch eigene Hundestaffel.
Ja, aber das ist doch keine Polizeihunde.
Stell dir vor, du hast eine Hundestaffel dabei, der eine ist irgendwie Personenschutz, der andere Drogen und dann schlagen die auf einmal alle an, wenn der Mörder kommt.
Vor allem so unauffällig eine Frau im Park mit 5 Schäferhunden, die alle mega konzentriert sind.
Sorry, aber Hunde sind drin für die Polizei dann halt. Ich bin zufällig hier. Aber wie weit darf man es mit Requisiten treiben? Darf man als der mit dem Rechten, darf man da ein Laubbläsegerät?
Ich glaube, das ist eine Frage vom Budget. Also wenn ich jetzt mal vom Fernsehen ausgehe, würde ich immer sagen, es ist eine Frage vom Budget.
Klar.
Und deswegen auch eine Frage vom Bundesland, wo es passiert.
Aha.
Ich würde sagen, in Baden-Württemberg kannst du es wild treiben mit einem Requisiten.
Also auch 2 Laubgebläse und dann mega laut, dass alle Funkgeräte sind einfach komplett
aber
übersteuert.
Aber auch die Markenware.
Kann man auch sagen, ja okay, wir haben Samstagnachmittag, es ist ein Fußballspiel in der Stadt. Ich mache das Maskottchen, entlaufene Maskottchen aus dem Stadion, was besoffen ist und zufällig im Park ist. Kann man dann auch ein Maskottchenkostüm anmieten lassen? Weißt du, wie weit darf man es treiben? Oder nimmt die Polizistin auch Schauspielkurse? Method Acting, keine Ahnung, du bist betrunkener Mensch ohne festen Wohnsitz im Park, auf Zeitung liegend. Darf man da sich auch richtig einen löten? Selber schon.
Was?
Also darf man da betrunken? Also,
ach, das meinst du mit löten?
Ja, nicht was anderes. Was denkst du denn?
Ja, also ich glaube, wenn man seinen Job ernst nimmt, oder? Also dann müsste man eigentlich schon das machen, weil sonst fliegt man ja auch und dann gefährdet man ja die Mission. Also eigentlich musst du stockbesoffen im Park dann liegen.
Ja, alles für eine bewaffnete Staatsgewalt.
Und dann aber auch nichts mehr checken und auch den Täter verwechseln und solche Geschichten.
Ja.
Ich wäre auf jeden Fall die Frau mit den vielen Hunden, wenn ich eine Zivilpolizistin wäre, was ich niemals sein werde.
Also wenn es 2 Laubgebläse gibt, dann bin ich dort. Sonst bin ich der koksende Startupper mit dem Elektroroller, der immer im Kreis fährt, aus Versehen. Eigentlich will er nur von A nach B, aber er fährt dann immer im Kreis, weil man muss warten, bis der Mörder kommt.
Mit so AirPods drin. Und wenn es dann zum Zugriff kommt, dann hast du dein Gerät, dein fahrendes Mobil nicht mehr unter Kontrolle.
Ja, direkt in Weiher rein, direkt in Teich.
Scheiße. Und wir werden so schlecht da drin. Naja, jedenfalls, wenn wir gerade noch bei der Serie sind, ist mir auch eins aufgefallen, Sachen, die in Dänemark spielen, sind ja immer, also Dänemark ist ja eigentlich die Heimat von Design, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl ich auch sagen muss, inzwischen habe ich auch gelernt, dass sie sehr viel von Japan einfach kopiert haben und abgekupfert. Aber in dänischen Serien zeigen sie dann halt auch immer alles, was dänisches Design ist. Also in jeder Wohnung hängen halt 15 Designerlampen, 50 Designerstühle, alles immer dänisch, dänisch, dänisch. Und da war eine Szene, wo sie in einen Puff gehen, um eine Prostituierte, die eine Zeugin war, zu befragen. und dann kommen sie in diesen Puff rein und das sieht einfach aus wie eine Basic Berlin Kreuzberg WG-Wohnung, schick, teuer, also mega Hüge einfach. Das war wirklich der Inbegriff von Hüge. Ja. So einen schönen Puff gibt's zu 100% in Deutschland nicht.
Das ist ein Millennial-Puff.
Das ist ein Millennial-Puff und es ist wirklich so richtig Hüge. Da habe ich echt gedacht, ey, Dänemark ist sogar der Puff-Hüge. Einfach Hüge-Figge.
Hüge-Figge, genau. Ja. Das sag ich so alles so in Pastellfarben auch.
Ja.
Da frage ich mich auch, wir haben das schon mal bei, ich glaube, wir haben mal über Sopranos gesprochen, da haben wir gesagt, wie beeinflussen wohl Serien das Bild der Mafia, die echte Mafia? Ja. Und da frage ich mich auch, jeden Sonntagabend sieht man in öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sieht man irgendwo ein Bordell, was aussieht wie ein richtiges Bordell mit rotem Sand, irgendwie voll alles gekachelt.
Auch immer so mega 90er.
Jetzt frage ich mich, ich war jetzt noch nie in einem Bordell, Offenlegung. Tut mir leid.
Offenlegung.
Ich war noch nie dort.
Confession.
Und natürlich, wenn ich jetzt mal sage, okay, Mittwochnachmittag, ich habe nichts zu tun, ich gehe da mal hin, erwarte ich jetzt natürlich so ein richtiges AD-Puff. Ja. So einen richtigen Tatort-Puff. Und wenn ich da hinkomme und auf einmal ist das alles so geil, hickemäßig eingerichtet, irgendeine Louis-Paulsen-Lampe an der Decke, da wäre ich natürlich enttäuscht. Jetzt frage ich mich, wie sehr beeinflusst der Tatort die deutschen Puffs? Das Bordell ist jetzt auch natürlich auch unter Druck, die Erwartungen der KundInnen zu erfüllen.
Ja, vor allem, wie ist es dann in Dänemark? Also ist es dann da so, wenn da der Puff so Hüge ist und dann sieht er aber aus wie so ein deutscher Durchschnitts-Tatort-Puff, dann sind die Leute enttäuscht, weil es da nicht so Hüge aussieht wie bei Die Brücke.
Was wäre, wenn eigentlich Bordelle einfach wie Ikea-Schlafzimmerausstattung aussehen, wie die Schlafzimmerabteilung von Ikea, aber Tatort versaut alles.
Ja, ich glaube, die Tatort-AutorInnen sind tatsächlich noch auf dem Stand der 90er, 80er, 90er Jahre, was Bordelleinrichtungen angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da viel getan hat, dass das gar nicht mehr so ranzig aussieht, sondern irgendwie auch schön sein kann.
Da fällt mir ein, ich habe letztens How I Met Your Mother geguckt. Eine Serie, die auf ihre eigene Weise problematisch ist, das mal so als Disclaimer.
Sagen so, sie ist sehr schlecht gealtert. Also ja, wir haben es alle geguckt früher und fanden es mega lustig, weil es irgendwie was Neues war, aber es ist schlecht gealtert.
Schlecht gealtert kann man sagen, es war aber auch schon damals einfach schon scheiße sexistisch. Und da ist mir aufgefallen, ein Industriezweig, ein Entertainmentzweig, der in Mitteleuropa wahrscheinlich nur durch diese Serie besteht, Lasertag. Oder so dieses Kult-Ding, das gibt's doch nur wegen dieser Scheiß-Serie.
Ja, das gibt's seitdem. Seitdem ist das in Deutschland aufgekommen. Das war dann so ein mega kultig, hahaha, Barney Stinson. Mhm. Und dann war das plötzlich eine Sache.
Ja.
Ganz komisch.
Also vom Norden her kommt das Higgepuff, Higgeficke und vom Westen aus der USA kommt Lasertag.
Ja.
Meinst du, wird Lasertag in 100 Jahren noch bestehen?
Ich weiß nicht mehr, ob Lasertag die Pandemie jetzt überlebt hat. Also was haben die denn gemacht in der Zeit? Die sind meistens jetzt in so Industriegebieten, wo man irgendwie noch so günstige alte Hallen, die schon mal rot sind, mieten kann. Und dann kannst du da einmal irgendwie rumballern oder so.
Dungeon, Escape Room.
Ja, was Escape ist Room ist auch so ein Ding. Das gibt's auch so seit 10 Jahren, oder?
Was ist ein Dungeon?
Boah, Dungeon, das ist wirklich ganz schrecklich.
Ist das dasselbe
wie eine moderne Geisterbahn, nur halt, dass du nicht da durchfährst, sondern du läufst da durch, das ist wie ein Horrorkabinett. Ja. Und die Leute sind halt, das sind da echte SchauspielerInnen, die halt als Zombies und Tote und Horrorleute halt geschminkt und verkleidet sind. Ich war einmal in so einem Dungeon in London und ich bin wirklich fast gestorben. Es war wirklich ganz schlimm. Ich frage mich immer, wir leben ja teilweise hier in Häusern, die denkmalgeschützt sind, weil sie irgendwie schon 100, 120 Jahre alt sind und noch Originalbauart und so weiter. 100 Jahre ist eigentlich jetzt nicht so lang. Also es sind so, unsere Uromas haben das noch miterlebt.
Moment, es ist ein Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit.
Ja, komm. Auf jeden Fall frage ich mich, wenn wir quasi in einem Haus leben, was denkmalgeschützt ist von 1920, werden dann in 100 Jahren die Leute auch in denkmalgeschützten Häusern wohnen, die wir jetzt quasi bauen? Also so Sachen wie eine Lasertag-Halle, ist die dann in 100 Jahren denkmalgeschützt? Sagen wir, vor 100 Jahren haben hier Leute mit Laserpistolen aufeinander geschossen.
Ja, vor allem ist es dann auch so, dass man sagt, das haben alle gemacht. So, weißt du, wie im Mittelalter, wo man sagt, alle haben einfach Sackpfeife gespielt und Minnesang betrieben. Ist das dann auch so, alle Leute haben Lasertag gespielt, das war das Go-To-Ding?
Das steht auch in den Geschichtsbüchern.
Oder auch so diese Kirschblütenallee, so diese Influencer-Hotspots.
Mhm.
Weißt du, heißt es dann, da sind alle hingegangen in ihrer Freizeit und haben sich geile Fotos gemacht?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt so ein paar Gebäude, die ganz sicher in 100 Jahren denkmalgeschützt sind, so wie der Musical Dome in Köln. Das sind das Häuser. Die darf man dann nicht abreißen und man muss dann alles originalgetreu wieder aufbauen. Die ganzen, die sehr engen Stühle und so und diese Streben außen, diese blaue Plastikplane, das muss dann alles originalgetreu sein. Das ist mega teuer. Und das finde ich irgendwie, ja, ich finde es lustig, wie das auch entschieden wird. Welches Gebäude lohnt sich jetzt als denkmalgeschützt anzugeben?
Ich denke auf jeden Fall auch so Einkaufszentren. Die sind ja jetzt schon auch
City
so
Galerie Siegen.
Genau.
Denkmalgeschützt.
Tivoli Spreitebach. Schau da in die Schweiz.
Fressbalken Würelos.
Ja, aber das sind ja jetzt schon auch so ein bisschen Museen durch den Online-Handel. H&M, für mich ein modernes Museum. Also wenn ich da den Indie-Rock-Style von 2006 nochmal sehen will, gehe ich nochmal zu H&M 2022.
Man geht ja wirklich einfach nicht mehr einkaufen.
Mir ist letztens eingefallen, ich war mal vor so 2 Jahren, hatte ich mal so eine spontane Minute, bin irgendwo durch Köln gelaufen.
Die
hab gesagt,
spontane Minute.
Haben mir gesagt, so, den Sneaker, den finde ich cool, jetzt gehe ich in dieses Kleidergeschäft. Es war ein Kleidergeschäft, es war nicht nur ein Schuhgeschäft. Ich bin rein und habe gedacht so, okay, wo gibt's denn hier die Schachteln mit den Schuhen drin? Natürlich gibt's das nicht mehr. Man kennt diese Sneaker-Geschäfte, wo man ein Paar ist ausgestellt oder ein paar Größen sind dann da und da muss man aber immer fragen. Aber ich habe gesehen, es gibt es jetzt auch bei Kleidergeschäften, dass da nur noch ein Pulli in M hängt oder in S. Und wenn man dann fragen muss, haben sie auch eine XL oder eine XXL? Gut, die Leute finden eh nicht statt in deutschen Innenstädten. Ich finde keine Kleider meiner Größe. Das ist ein anderes Thema.
Jo.
Es steht einfach, es hängt eine Jacke da in einer Farbe. Und dann muss man fragen, haben sie die auch in grün und haben sie die auch in meiner Größe?
Oh, das ist so minimalistisch. Das ist einfach ein Einkaufserlebnis. Da kannst du die Sachen nochmal ganz anders auf dich wirken lassen.
Ich glaube, es geht darum, vor allem Kosten zu sparen wegen Verkaufsfläche.
Ich glaube, es geht vor allem darum, dass man einfach, dass kein dicker Mensch sich traut, diesen Laden zu betreten. Das ist einfach richtige,
Ich habe mich einfach gefragt, und dann gehen sie ins Lager oder funken ins Lager zum Hauself, der das dann auch nach vorne bringt und die 2 Größen bringt, die man geordert hat. Ich frage mich, warum lassen sie mich nicht direkt ins Lager? Ja. Also diese Frontfläche mit der Ausstellung direkt weglassen, so wie bei Ikea, direkt rein. Man hat dann da so eine Ausstellung und dann muss man ins Hochregallager hochfahren für die Jacke. Dann kann man sie dort ausprobieren. Vielleicht gibt es noch so
Regal E17.
Ey, warum nicht? Also,
aber das habe ich mich ja schon oft gefragt, weil ich habe nämlich auch eine große Schuhgröße für Frauen und zwar 43. Und das gibt es fast nirgendwo. Das ist schon so eine Größe, die niemand mehr verkauft. Mhm. Und wenn sie dann verkauft wird, ist sie immer im Lager. Und ich muss dann immer mit diesen Leuten mit, wo sie müssen dann immer ins Lager. Und dann denke ich so, nehmt mich doch direkt mit ins Lager oder lasst mich direkt über den Hintereingang, über den Parkplatz rein ins Lager. Wir wissen ja, dass ihr mich nicht in eurem Laden haben wollt, dass ihr die Sachen versteckt im Lager, weil ihr nicht wollt, dass jemand wirklich das kauft. Ja. Dann lasst mich doch bitte hinten auf dem Parkplatz über die Laderampe ins Lager rein und mir die Sachen selber raussuchen.
Ja, so würde ich nämlich auch nicht mehr online bestellen müssen, weil irgendwo anders finde ich meine Kleider nicht, nur online. Aber wenn jetzt Zalando, ASOS und wie sie alle heißen sagen, ihr könnt in unser Lager kommen, irgendwo von mir auch auf dem Land draußen, da fahre ich da 2-mal im Jahr hin, probiere alles durch, alle 50.000 Artikel und dann kaufe ich mir ein paar Sachen und gehe wieder nach Hause.
Es ist auch einfach so eine Hürde, immer, da findet man einmal einen schönen Schuh und dann muss man, Entschuldigung, haben Sie diesen Schuh auch in Größe 43? Ich guck mal im Lager, 15 Minuten weg, kommt wieder, nee, haben wir nicht. Naja. Dann gucke ich weiter, haben Sie diesen Schuh in 43? Muss ich im Lager gucken. Halbe Stunde weg, kommt sie wieder, nee, haben wir nicht.
Ist ja
und so geht
Seiten.
Das dann 14 Mal.
Ist für alle Seiten belastend.
Es ist doch wirklich alle Seiten Kacke.
Es gibt auch in so Schuhgeschäften teilweise jetzt auch diese Computer und das funktioniert aber nie. Habe ich schon mal versucht. Gibt's den Schuh auch in 44,
dann sagt der Computer, ich muss mal im Lager gucken.
Genau.
Und dann dauert das eine Viertelstunde.
Tragen Sie
bitte
eine
warten.
Mitarbeiterin.
Es ist so undankbar. Ich hasse den Einzelhandel. Ich kann es einfach nicht.
Es ist Ende des Monats und das bedeutet natürlich, dass wir eine Sache hier durchführen müssen. Vollstrecken.
Wir müssen unsere Miete überweisen.
Einerseits das, andererseits auch
der Drini des Monats.
Danke, Julia. Fanfaren ab. Drini des Monats, das ist unsere Rubrik, wo ihr uns eure introvertiertesten Geschichten schicken könnt, nämlich an unsere E-Mail-Adresse info@drinis.de. Und wir haben wieder jemanden gekürt mit einer besonderen Geschichte. Julia, wer ist es diesen Monat? Wer ist Drini des Monats Mai?
Drini des Monats Mai ist Pia. Herzlichen Glückwunsch, Pia. Du hast gewonnen und jetzt lese ich Pias Drini-Geschichte vor. Vor ein paar Jahren lebte ich in Köln und war auf dem Rückweg dorthin aus der Heimat. Ich stieg in einen Zug ein und freute mich auf circa eine Stunde alleine Musik hören, aus dem Fenster schauen und dabei mit niemandem reden. Daher war ich ziemlich geschockt, als ich auf einmal meinen Opa entdeckte, der in demselben Wagen saß wie ich, einige Sitze vor mir. Erstmal, was macht er überhaupt im Zug? Wo fährt er hin? Und wie absolut weird ist es, dass er auch noch im selben Abteil sitzt wie ich?
Wahrscheinlich Wagen, oder? Nicht Abteil.
Ich glaube, sie meint damit den Wagen.
Ja.
Dazu muss man sagen, dass sich unser Kontakt auf maximal 2 Besuche im Jahr beschränkt und alle Gespräche von einer anfänglichen Peinlichkeit geprägt sind. Außerdem hört er nicht mehr wirklich gut und redet auch selbst sehr laut. Was ist also die einzig mögliche Handlungsoption? Richtig, ignorieren und hoffen, dass mein Opa mich nicht entdeckt. Umsetzen war auch keine Option, da ich ganz am Ende des Zuges saß. Das hat auch ganz gut geklappt. Bis er dann auch in Köln am Hauptbahnhof aussteigen musste und wir durch dieselbe Türe den Zug verlassen mussten. Da habe ich ihn dann begrüßt und laut geäußert, wie verrückt ich diesen Zufall finde. Das Komische ist, dass ich mich auch wirklich gefreut habe, ihn zu sehen. Aber der Gedanke, im Zug belauscht von mir unbekannten Menschen eine Stunde mit ihm sprechen zu müssen, war einfach zu viel für mich. Liebe Grüße, Pia. Pia, ich hätte genauso gehandelt. Ich sag's, wie es ist. Ich liebe meinen Opa, aber ich glaube, ich hätte dann einfach, oder vielleicht 5 Minuten bevor ich angekommen wäre, hätte ich dann noch gesagt, Opa, was machst du denn hier?
Ich sag Offenlegung Nummer 2 in dieser Folge. Ich habe schon so gehandelt. Aber das kann ich nicht ausführen, weil wirklich ich erfahren habe letzte Woche, dass die halbe Verwandtschaft diesen Podcast hört.
Liebe Grüße sagen, an dieser Stelle.
Ich kann nicht sagen, wer von euch
Liebe
das
Grüße
Opfer war.
Nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir lieben unsere Familien. Aber Pia, du hast den Preis auf jeden Fall verdient. Du bekommst ein Drinni des Monats Überraschungspaket zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch.
Ich wurde gefragt, was denn in diesem Paket sei. Und das verraten wir natürlich nicht, weil es ist ja ein Überraschungspaket.
Das erfahren nur die Leute, die auch gewinnen.
Genau, das ist die
Motivation.
Und ja,
es gibt das wirklich, das Überraschungspaket. Ja. Wir haben auch schon mehrere Mails bekommen von glücklichen Leuten, die sich sehr über dieses Paket gefreut haben.
Es lohnt sich also mitzumachen.
Schickt uns eure Mails an info@drinnis.de, vielleicht seid ihr auch irgendwann GewinnerIn.
Julia, ich habe wieder mal eine neue Business-Idee.
Nicht schon wieder.
Und zwar, mir ist aufgefallen, viele Leute in Deutschland, Prominente, investieren in Produkte. Also sie bringen nicht Merch raus, sondern sie bringen echte Produkte raus, die zwar schon in Verbindung mit ihren Namen stehen, zum Beispiel ein Eistee oder eine Pizza, aber es ist kein Merch, sondern ein echtes Produkt. Und ich habe mir überlegt, ich bin jetzt noch nicht prominent, aber ich habe mir überlegt, was braucht es eigentlich, um ein Parfum rauszubringen?
Ein Parfum.
Sagt man Parfum oder Parfüm? Wie
Parfum.
Sagt man?
Parfum.
Parfum. Okay, Parfum.
Je eigentlich öfter man sagt, desto mehr würde ich dann noch lieber Parfüm sagen.
Eigentlich muss man nur prominent sein, oder? Damit sich das
verkauft. Ich glaube, wenn du prominent bist, kannst du alles verkaufen.
Aber man muss prominent sein, um Parfüm rauszubringen.
Das glaube ich ja. Ich glaube, es ist sehr schwer, jetzt als Underdog irgendwie ein neues Parfüm rauszubringen, was die Leute dann auch kaufen.
Ich denke mir so, es gibt ja schon so viele. Und ich habe letztens eine Werbung gesehen und ich dachte, wie geht das eigentlich, wenn man nicht prominent ist? Geht eigentlich gar nicht, oder? Also mein erster Schritt muss sein, prominent zu werden.
Also es reicht, glaube ich, nicht prominent zu sein, sondern du musst eine Art von prominent sein, wo Leute sagen, wir würden gern so riechen wie du. Oder ich könnte mir vorstellen, dass diese Person gut riecht und sich gut pflegt.
Also es reicht jetzt nicht so Paul Panzer zu sein.
Nein,
also
das, Martin Semmelrogge.
Das reicht noch nicht. Man muss schon so einen gewissen Glamour versprühen.
Ich glaube, man muss schon so ein bisschen Glamour und Esprit versprühen. Ich glaub,
würdest du sagen, ich versprühe Glamour und Esprit?
Ich weiß nicht so genau. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ich glaube schon, dass man es dir abnehmen könnte.
Was mir aufgefallen ist, diese Namen, die da ein Parfum rausbringen, das klingen wie erfundene Namen.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, also ich kann ja da nicht mit Chris Sommer, obwohl das natürlich ein affengeiler Name ist. Klingt wie ein Schlagersänger, den es auch echt gibt in der Schweiz.
Ja.
Aber man muss ja dann schon so ein bisschen Esprit, wie du gesagt, Glamour versprühen. Und ich habe mir überlegt, Chris Cologne. Es ist nämlich eine Alliteration, so wie Bruno Banani. Cologne, yeah. Wo ich wohne. Und aber auch Cologne wie Kölnisch Wasser.
Verstehe.
Wie findest du Chris Cologne?
Chris Cologne finde ich super. Es ist so ein bisschen wie Jennifer Rostock. Nein, aber das mit Cologne ist halt wirklich doppelt.
Jennifer Rostock, das der Parfum-Industrie.
Du bist Jennifer Rostock des Westen. Nein, aber ich finde Chris Cologne gut, weil Cologne ja wirklich auch doppeldeutig ist. Deswegen finde ich es gar nicht so übel.
Und dann braucht aber das Parfum von sich aus noch einen Namen. Also es braucht so, die haben ja dann immer so einen
Inside
Namen.
Inside bei Chris Cologne.
Desire oder Destiny, so ja. Schicksal.
Inside Desire, Strini Parfum.
Ich habe mir überlegt, also sind Quatschnamen erlaubt?
Ich glaube nur in einem gewissen Maß. Eigentlich ist eine Parfümstockernste Angelegenheit.
Schön um Fromage geht nicht.
Schön
um Fromage bei Chris Cologne.
Finde ich sehr gut.
Aber ich finde es auch ein bisschen doof, wenn man dann so ein Quatschparfüm rausbringt. Ja, oder das, es muss schon ernst sein.
Ja, und das Gute bei französischen Namen ist, die Leute verstehen es nicht, die können sich übersetzen. Und Französisch klingt immer nach Modestadt, Metropole, kosmopolitisch. Ja. Da bebt die Modewelt. Ja. Da sind sie alle zu Hause, Chanel und Louis Vuitton. Und da kannst du halt auch schön nur ein Fromage draufschreiben. Und die Leute denken, wow.
Schlussendlich ist es alles das, was ich jetzt schon verkörpere. Mode, Fashion, Glamour, Esprit, ja. Charakter.
Ich möchte jetzt trotzdem ein Parfüm von Martin Semmelrogge kaufen.
Also Martin Semmelrogge-Bashing ist ja jetzt eigentlich schon ein bisschen durch, muss ich sagen.
Ja, sorry. Aber ich habe auch
das ein besonderes... Das machen andere Wendehälse des Internets. Ja. Wir nicht.
Ich habe ein besonderes Verhältnis zu Martin Semmelrogge, weil der mal in Siegen im Gefängnis saß, wo ich herkomme.
Siegen ist doch ein einziges Gefängnis, oder?
Ui. Für mich wird Siegen für immer die Stadt sein, in der Martin Semmelrogge kurzzeitig im Gefängnis saß. Auf jeden Fall, ich habe auch noch was zu erzählen. Und zwar, ich habe zu Recherchezwecken, weil ich gerade an einem Drehbuch sitze, habe ich mir den Wikipedia-Artikel zum Thema Bauchladen durchgelesen.
Was ist ein Bauchladen?
Ja, ein Laden, den du dir vor den Bauch spannst. Damals im Mittelalter
also, haben nicht, die mal nicht ein Laden, wo man Bäuche kauft.
Die haben da auf jeden Fall, kannst du da Sachen verkaufen, so wie beim Junggesellenabschied, wie sie dann immer Schnäpse und Kondome und lustige Sexspielzeuge verkaufen. Mhm. Ich habe mir diesen Wikipedia-Artikel durchgelesen und dann habe ich, da sind ja immer die Beispielfotos. Mhm. Und da war als Beispielfoto beim Thema Bauchladen der Grillwalker. Mhm. Da dachte ich so, was ist denn der Grillwalker? Stand da so Bildbeschreibung, Grillwalker in Berlin. Da dachte ich so, was ist das denn schon wieder? Und dann bin ich ja draufgegangen. Der Grillwalker ist halt ein Bauchladen-Konzept, das man so kaufen kann für ungefähr 4.000 Euro. Du kaufst das einmal und dann kannst du dich quasi damit überall hinstellen und Würstchen verkaufen. Mhm. Du hast quasi einen kleinen Grill vor deinen Bauch gespannt, die ganze Zeit. Und du hast eine Gasflasche in einem Rucksack auf dem Rücken, die quasi den Grill betreibt, der vor dir ist. Und dann ist da noch ein Schirm oben drauf und das trägst du alles. Das wiegt so 20 Kilo.
Ja.
Und du hast die ganze Zeit immer 10, 20 grillende Würstchen vor deinem Bauch, die die ganze Zeit in dein Gesicht qualmen. Das ist der Grillwalker. Das ist das Konzept dieses Dinges. Und damit kann man sich halt mega einfach selbstständig machen. Du kaufst es halt einmal, 4.000 Euro. Und dann kannst du halt losziehen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, also so richtig seriös kommt mir das nicht so vor irgendwie. Das hat irgendwie so ein Geschmäckle. Also schon allein die Idee, jemanden mit einer Gasflasche auf dem Rücken den ganzen Tag durch die Stadt Würstchen grillen zu lassen, während der Qualm in sein Gesicht bläst, fand ich irgendwie schon so komisch. Dann habe ich gemerkt, die Homepage vom Grillwalker ist irgendwie so ein bisschen unprofessionell.
Machst jetzt sehr viel Werbung für ein Unternehmen, was du eigentlich nicht so gut findest. Das weißt du schon.
Ja, nennen wir es doch anders. Ich sag jetzt einfach nicht mehr den Namen. Die Homepage von diesem Anbieter ist teilweise sehr dubios. Also man hat so das Gefühl, diese ganze Homepage ist so ein bisschen in Umgangssprache formuliert. Hm. Also es sind auch teilweise so Sätze eingeschoben, die man mal so sagen würde.
Ja, aber das ist ja das Konzept, oder? Also sehr schnell selbstständig. Das sind offensichtlich Leute, die nicht dafür gemacht sind und irgendwas machen, ja. Oder? Also.
Und dann ist mir aber eine Sache ganz besonders aufgefallen. Und zwar, es gibt ja oft auf Homepage, wo etwas verkauft wird, ein Imagevideo vom Produkt. Und das hatten sie hier auch. Und das wurde halt eingebettet in die Homepage und da stand drauf, der Grillwalker in Aktion. Und dann konnte man quasi draufklicken und sich angucken, wie das vonstatten läuft. Mhm. So. Und normalerweise sind das ja dann so extra gedrehte Imagevideos, wo dann so ein lachender Verkäufer sagt, ich verkaufe meine Grillwalker-Würstchen den ganzen Tag. Die Kunden sind super nett. Das ist nicht zu schwer. Es macht Freude. Oder irgendeine Off-Stimme erklärt halt das Produkt. Das ist ein normaler Imagefilm. Nicht so bei Grillwalker. Wenn du da draufklickst, dann wirst du einfach, da kommt so ein verwackeltes YouTube-Video, das jemand privat mit dem Handy gedreht hat, ohne den grillenden Mann zu informieren, dass er ihn filmt. Und er geht auf ihn zu mit der Kamera und da sagt der Typ am Grill, jetzt hier nicht filmen. Und dann sagt der Typ irgendwie so, ja, ich komme hier vom Blablabla, irgendwas weiß ich nicht. Und dann sagt er, ja, das kann ja jeder sein. Also mega schlimm einfach. Gar keinen Bock gefilmt zu werden. Alles mega illegal. Und das haben die einfach auf ihre offizielle Homepage eingebettet. So, was ist das denn für ein Unternehmen?
Klingt für mich nach einem 1A-Startup.
Also das ist ja wirklich hochgradig dubios. Ja, und das wollte ich einfach mit dir teilen. Das hat mich total mitgenommen, dass es solche Sachen gibt.
Ja.
Also nicht nur, dass es solche Sachen gibt mit einer Gasflasche auf dem Rücken, sondern auch solche Homepages.
Aber vielleicht, wenn ich mir so genau drüber nachdenke, ist das vielleicht doch mehr das, was ich machen sollte und nicht jetzt ein Parfum erfinden, oder?
Du kannst ja auch beides kombinieren irgendwie. Das Grillwalker bei Chris Cologne und dann irgendwie noch so den Wurstduft. Fragrance.
Ja, das ist
halt bei Krakauer.
So, das will ich ja genau nicht. Ich will schon echtes Parfum rausbringen, nicht so eine kultige, ironische Sache, so ein Schmuck, wo dann Scheiße draufsteht und dann trotzdem für 300 Euro, ja. Ironie, ich mache trotzdem sehr viel Geld mit dieser Kacke, rausbringen, sondern ich bringe ein richtig gutes Parfum raus, was eigentlich 100 Euro wert ist und verkauft für 1,90.
Für 1,90?
Ja, was man jetzt nicht gesehen hat, ich habe so diesen Zeigefinger, den Dümmelzeigefinger gemacht. Ich finde, wir sollten eigentlich für solche Fälle, Grillwalker, Parfum, sollten wir eigentlich in der Rubrik haben.
Ja. Bin ich dabei.
So eine Pitch-Rubrik.
Eine Startup-Rubrik.
Ja, wir haben so viele gute Ideen. Du hast auch schon Apps hier gepitcht. Was könnte denn Namen sein für so eine Rubrik? Irgendwas mit Pitch? Pitch better have my money. Ist nicht so schlecht.
Pitch, please.
It's Britney Pitch. Pitch der Date Doctor.
Resting Pitch Face.
Pitch Perfect 4.
Pitch Perfect, jetzt wird geheiratet.
Ja, irgendwas sowas müsste es sein.
Ja, und dann, also wie ist das Konzept? Also wir haben die Pitch-Rubrik und dann die eine Person muss der anderen Person was pitchen oder was?
Ja, wir erzählen einfach unsere Idee und dann, wenn sie jemand gut findet, wird sie geklaut von der öffentlichen Hand.
Ich verstehe, ja.
So.
Und ich wollte gerade sagen, wir haben gar kein Geld, um zu investieren.
Wir verdienen nichts dran. Irgendwer wird schweinereich mit unserer Idee. So, das ist das Konzept.
Klingt fair.
Also nächste Woche dann?
Ja.
Pitch-Rubrik oder in 2 Wochen, ich muss mal gucken. Bau einen Trenner. Wie muss der sein? Der muss so ein bisschen epochal sein,
der
oder?
Der muss epochal, so bei Höhle der Löwen ist es ja auch mal so epochale Musik, wenn dann irgend so ein komplett unnötiges Gadget wieder vorgestellt wird, so dramatische
so große
Troja-Musik.
Ja, so Kesselpocken.
Ja, genau.
Sowas?
Ja.
Ja, da kommen halt Löwen. Vielleicht machen wir eher sowas wie Vögel, Krähen, sowas.
Ja, wir sind eng mit schwarzen Vögeln verbunden, unser Podcast ist mir aufgefallen. Das ist nicht das erste Mal. Wir sollten sie einfließen lassen.
Meinst du, steuern die uns?
Okay, that escalated quickly.
Ich meine, wenn sie wollten, könnten sie einen Abbruch dieses Podcasts erzwingen. Wenn jetzt alle kommen, wie bei Alfred Hitchcock, die Vögel, und hier sich hinsetzen und krähen, dann müssen wir den Podcast beenden. Also sie haben schon eine große Macht über uns.
Ja, und ich meine, bei den Walnüssen hat sich das ja auch mega schnell rumgesprochen. Also eigentlich müssen die sich hier auch rumgesprochen haben.
Meinst du, wenn eine Walnuss von sehr hoch oben auf dich runterfällt, auf deinen Kopf, wenn eine Krähe, ich rede jetzt von Hunderten von Metern, vielleicht so ein halber Kilometer, 500 Meter Höhe und eine Walnuss auf dich runterfällt, könntest du daran sterben?
Ich glaube ja.
Also im Prinzip könnten uns Krähen töten, wenn sie wollen. Und mit dieser glücklichen und fröhlichen und lustigen Note sollten wir, glaube ich, den heutigen Podcast beenden.
Ich muss sowieso jetzt noch weitermachen mit meiner Bauchladenrecherche. Und eventuell kaufe ich mir einen Grillwalker. Also wir werden es nächste Woche sehen.
Also eventuell gibt es nächste Woche eine neue Rubrik und oder ein Parfum. Oder ich bin tot, weil mich eine Krähe erschlagen hat.
Ja.
Vielleicht gibt's auch wieder keinen Podcast nächste Woche. Man wird es nur
oder es gibt einen Podcast. Könnte auch sein.
Ja.
Alles ist möglich. Alles kann, nichts muss.
Bleibt drin, bleibt gesund. Ich wünsche euch eine gute Woche.
Und wahrscheinlich bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.
Tschüss.
Drinnis. Der Podcast aus der Komfortzone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.